ebenso in der wunderbaren Zeit der Gegenwart Gottes. Ich musste an eine Szene denken aus meinem Leben. Es ist schon viele Jahre zurück, bevor der Herr mich dann errettet hat, gnädigerweise. Ich lebte damals in einem ziemlich baufälligen Bauernhaus, war der letzte Überlebende einer Hippie-Kommune. Alle anderen waren schon im Streit auseinandergelaufen und ich lebte da alleine mit meinem Hund. Und der hieß Ernst und die Lage war ernst und ich war geplagt von Ängsten und Depressionen und das war furchtbar. Es war kalt, ich hatte kein Geld für Kohlen und ging dann auf den Speicher und habe da Holz gesammelt, um dann das Holz zu verfeuern. Und ich war so alleine und so frustriert und so am Ende, aber meine ganzen Träume von der neuen Gesellschaft, Love and Peace und diese Sachen, vielleicht erinnern sich einige von euch, von den etwas Älteren, all das war zerbrochen. Und ich machte das Holz dann klein und warf das in den Ofen und da war ein Bild. Und ich wollte das Bild zerbrechen und in den Ofen tun. Und auf einmal sah ich, dass es gar kein Bild war, sondern dass das gemalte Schrift war. Und ich las, was da stand. Ich hielt dieses große Ding, das war so, die hatte solche Größe, ich hielt das in der Hand. Und dann standen dort Worte. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und als ich das gelesen habe, das hat mich wie ein Hammer getroffen. In einem Augenblick wusste ich, es gibt Gott. Und das ist Gott, der hier zu mir spricht und der mich kennt. Und er sagt genau das, was ich brauche. Ich war von einer Horde von Dämonen verfolgt, die mich in den Selbstmord treiben wollten und war so voller Panik und Furcht war mein Lebensgefühl. Und dann kam diese Stimme aus den Buchstaben raus. Aus den Buchstaben war das wie ein Hammerschlag. Fürchte dich nicht, denn ich hab dich erlöst. Du bist mein. Und ich stand da fassungslos und ich wusste, es gibt Gott und er sieht mich jetzt und er spricht zu mir. Das war unvergesslich. Und natürlich habe ich dieses Gemälde da nicht verfeuert und habe da unbewusst schon dann etwas getan, ohne zu wissen, was ich da tue, was sich so segensreich ausgewirkt hat. Ich habe dieses Schild, dieses Gemälde genommen außerhalb der Wohnräume in den Kuhstall, da wo das Plumpsklo war, und habe das dort an einen Pfosten genagelt. So, das heißt, jedes Mal, wenn ich auf Klo ging, habe ich dann dieses Schild gesehen und habe es gelesen und habe wieder gewartet, ob wieder dieser Donner vom Himmel kommt. Kam nicht mehr, aber trotzdem, ich habe jeden Tag immer wieder auf dieses Bild geschaut und das gelesen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich war damals noch ganz weit weg und ganz in Dunkelheit. Ich griff sofort zur Bibel, da war eine alte Bibel, so aus Schmuckgründen, so eine antiquarische Bibel, stand da im Bücherregal und habe sofort die aufgemacht und gegriffen und ich habe nichts verstanden, überhaupt nichts verstanden. Das Einzige, was mir sprach, war dieses fürchte dich nicht. Und es hat noch viele Monate gedauert und dann ist der Herr mir erschienen und hat mich wunderbarerweise dann gerettet aus all diesen Ängsten und dieser Qual und diesem Gejagtsein. Halleluja. Ich möchte heute Abend sprechen über die Macht des Wortes Gottes. Wir sind hier in einem Seminar über Vorbereitung auf die Endzeit. Und unsere Sichtweise und unsere Haltung zum Wort Gottes, auch zum geschriebenen Wort Gottes, ist so wichtig. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vorbereitung, diese Sichtweise zu bekommen und dann zu kämpfen, um sie zu behalten und niemandem und niemals zu erlauben, dass diese Sichtweise, dass Gott sich offenbart hat durch sein Wort, dass die uns wieder genommen wird. Das ist absolut notwendig für das, was auf uns zukommt. Lass uns einmal gehen zu Römer Kapitel 15. Und dort lesen wir in Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wir haben gestern ein bisschen davon gehört, von den absolut dramatischen, dramatisch schrecklichen, aber auch dramatisch schönen Ereignisse, die auf uns warten und in die wir, auf die wir zugehen. Und die große Gefahr oder die Waffe des Feindes ist Lähmung durch Furcht. Lähmung durch Furcht. Hoffnungslosigkeit. Ängstliche Erwartung. Und Jesus hat mehrmals gesagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer ausharrt bis ans Ende. Und hier sehen wir, wo Ausharren herkommt. Ausharren kommt durch die Schriften. Ausharren und Ermunterung oder Ermutigung kommt durch die Schriften. Und so bekommen wir Hoffnung. Wer Hoffnung hat, wird nicht von lähmender Furcht gepackt werden. Wer Hoffnung hat, wird nicht frustriert und perspektivlos leben, sondern er weiß, wir gehen hier durch und das Beste ist unmittelbar bevor. Jesus sprach von dem Ende, aber nicht in einer negativen oder melancholischen Art und Weise. Er sagt, dann wird das Ende kommen. Und das hat nicht einen negativen Beigeschmack, sondern wenn Jesus sagt, das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden, alle Nationen, dann wird das Ende kommen. Dann war da Hoffnung drin. Es kommt das Ende von Satans Macht über die Menschheit. Es kommt das Ende von Ungerechtigkeit und Tyrannei. Das Ende dieser schrecklichen Zeit. Jesus vergleicht die Endzeit mit einer Schwangerschaft und redet von diesen Ereignissen als Wehen. Keine Frau ist traurig und sagt, oh, jetzt ist meine Schwangerschaft fast zu Ende, oh. Dass die Schwangerschaft zu Ende geht, das ist das Beste. Wenn das Ende gekommen ist, dann kommt der Anfang. Und es kommt ein herrlicher Anfang. Und wir sind so trainiert und so gelehrt und so geprägt, dass wir das, was wir als Leben um uns herum sehen und was wir tagtäglich wieder neu hören und durch die Medien uns gebracht wird, dass wir das für das letztendliche, eigentliche Leben halten. Und so war es immer und so bleibt es und daran ändert sich nichts. Und wenn nicht eine stärkere Kraft als der Geist der Welt in uns wirkt, dann können wir in unserem Herzen eine glorreiche Zukunft ohne den Teufel, ohne Dämonen auf diesem Planeten, ohne Ungerechtigkeit, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Das ist nicht normal. Es ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes, dass wir überhaupt imstande sind, diese herrliche Zukunft, die auf uns wartet, zu sehen. Und nur wenn wir sie sehen, wenn sie eine Realität in unseren Herzen ist, dann kommt diese Kraft und diese Freude und diese Zuversicht und diese Fähigkeit, durch diese schweren Zeiten hindurchzugehen. Petrus sagt es so, 2. Petrus 1,19, wir besitzen das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das prophetische Wort ist eine Lampe und es leuchtet. Und wer das prophetische Wort hat, wer den Plan hat, den Gott für die Menschheit hat aus der Bibel, wer das prophetische Wort in sich lebendig hat, der wird nicht untergehen in Verzweiflung, sondern etwas ist in seinem Herzen passiert und er bekommt Motivation und Kraft. So die Heilige Schrift und unser Umgang und unsere Sicht dazu ist ein entscheidender Schlüssel für die Vorbereitung. Vorbereitung auf die Endzeit. Und wir wollen alles tun, was Gott uns gebietet, damit er in uns dieses absolute Vertrauen in seine Treue, in die Zuverlässigkeit seines Wortes geben kann. Seine Treue ist die Zuverlässigkeit seines Wortes. Was er verspricht, hält er gewiss. Er hält es ganz gewiss. Es wird so kommen, wie es beschrieben ist. Und dazu brauchen wir diese Haltung und dieses Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Und der Teufel ist dabei, schon von Anfang an das Wort Gottes zu unterminieren und ein Fragezeichen zu machen und sagen, ja, sicher, Gott hat gesagt, aber eigentlich, wisst ihr, meint er was ganz anderes. Und sollte Gott wirklich gesagt haben? Und es sind viele Menschen unterwegs in diesem satanischen Auftrag, den Glauben an die Zuverlässigkeit des unveränderlichen, ewigen Wortes Gottes uns zu rauben und uns zu unterminieren, es zu unterminieren. Und wir müssen schauen oder darauf achten, auf welche Stimmen wir hören und welche Stimmen wir nicht erlauben, an unser Ohr und schon gar nicht in unser Herz zu kommen. Wir erlauben nicht jede Stimme uns zu prägen, sondern wir erlauben zuallererst Gott. Und deswegen brauchen wir diese Zuversicht, diese Gewissheit, diese Festigkeit. Sein Wort ist wahrhaftig. Was er verspricht, das hält er gewiss. Das brauchen wir. Und das will Gott wirken. Aber wir müssen verstehen, dass wir es brauchen. Und dann, genau wie gestern schon, wir haben es nicht, aber wir können es haben. Du wirst es in uns wirken. Hier sind wir. Tu du dein Werk und mach unsere Herzen fest. Es ist ein Gnadenakt, ein Werk der Gnade, dass unsere Herzen fest werden. Die sollen fest werden, nicht hin und her geschüttelt werden, wie von denen, die den Plan Gottes nicht kennen und sich darauf nicht freuen können. So lass uns heute Abend uns neu inspirieren von der Sichtweise, die Gott selber uns gebietet über sein Wort. Lass uns einmal zu 2. Timotheus Kapitel 3 gehen und hier lese ich 14 bis 17. Und da spricht Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Oh, was für eine fantastische Sprache. Die heiligen Schriften haben Kraft. Halleluja. Das ist eine Kraft enthalten, aber wir müssen sehen, wie wir an diese Kraft kommen oder wie wir Raum machen, dass diese Kraft uns erreichen kann und uns stark machen kann. Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei. Oh, Gott sagt hier, es ist möglich, richtig zu sein. Das fühlt sich so gut an, wenn wir richtig sind. Das fühlt sich so gut an, wenn wir nicht mehr im Minus sind. Und unter diesem Defizit, ja, ich sollte eigentlich was anderes haben und ich sollte eigentlich, sondern wenn wir wissen, okay, wir sind noch nicht vollkommen, aber dein zweijähriges Kind, wenn es all das kann, was ein zweijähriges Kind macht und tut und normalerweise kann, dann ist es richtig. Und das zweijährige Kind freut sich daran, dass es richtig ist und es sagt nicht, aber ich kann doch nicht Integralrechnung. Es leidet nicht unter einem Mangel, den es nicht haben sollte. Es ist richtig mit seinen 2 Jahren. Und der Mensch Gottes kann richtig sein. Ich glaube, das ist ein anderes Wort für die Gewissheit zu haben, so wo ich jetzt bin und wie ich stehe. Ich gefalle Gott und das Angesicht Gottes leuchtet über mir. Das heißt nicht, dass ich noch keine Veränderung brauche. Das heißt nicht, dass ich noch wachsen soll. Aber so wie es jetzt ist, ist es gut so. Ich bin richtig. Es ist angenehm, sich richtig zu fühlen. Und hab keine Angst, dass das gleich Stolz und Unbelehrbarkeit und Unkorrigierbarkeit bedeutet. Gott wirkt es. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Hier ist dieser gewaltige Anspruch der Bibel, dass die Bibel kein normales Buch ist, wo Menschen irgendwelche klugen Gedanken geschrieben haben, sondern es ist von Gott selbst gegeben. Petrus sagt es, jede Weissagung der Schrift ist, oder keine Weissagung der Schrift ist aus eigener Deutung. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Wenn Petrus hier spricht, dann meint er die Weissagung, die in der Schrift niedergelegt sind. Er meint nicht jede Weissagung in irgendeinem charismatischen Gottesdienst, sondern er meint die Weissagungen in der Heiligen Schrift. Die sind nicht aus dem Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, Menschen haben geredet, aber das, was sie angetrieben hat und was sie motiviert hat und was ihnen die Botschaft gegeben hat, war der Heilige Geist. Das ist, was Gott beansprucht. Und nur, wenn wir diese Sicht haben, wird das Wort Gottes in uns sein Werk tun und uns stark machen und uns Ausharren geben und uns diese Überwinderkraft geben. Nur dann, wenn das Wort Gottes anders gesehen wird als Menschenwort, als Wort, naja, der Paulus, der hat manchmal seltsame Ideen gehabt, okay, das wollen wir ihm vergeben, wir sind heute theologisch weiter. Nein. Das Wort Gottes durch Menschen gegeben. Das spielt keine Rolle, ob das Paulus oder Petrus oder Johannes oder Jakobus war. Es war der Heilige Geist. Paulus sagt zu den Thessalonichern, wir danken Gott unablässig, dass, als er von uns das Wort der Kunde von Gott, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, von der Rettung, als er von uns das Wort der Kunde von Gott empfing, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Das auch in euch, den Glaubenden auch wirkt. Das Wort wirkte in ihnen, weil sie es als Gottes Wort genommen haben, nicht als eine Meinung von Paulus oder von irgendjemand anders. Es wirkte in ihnen, weil sie gesagt haben, das ist der heilige Gott, das ist der Schöpfer des Universums, das ist der mächtige, ewige Gott, ohne Anfang und ohne Ende. Er spricht. Und Gott sagt, er wird auf die schauen, die zittern vor seinem Wort. Oh, lass uns beten, dass wir Gnade bekommen, vor seinem Wort zu zittern. Was nicht heißt, wir haben Angst. Aber mit Ehrfurcht wissen wir, es sind seine Worte. Es ist nicht irgendeine Theologenmeinung. Es ist nicht irgendeine Strömung, die morgen wieder vergeht. Es ist das ewige, unveränderliche Gott, Gottes Wort. Er hat gesagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Es wird nicht mehr geändert. Es ist gesprochen, es ist die Wahrheit, es gibt keinen Grund, es zu ändern. Es bleibt. Das ist der Anspruch, den Gott hat. Und den müssen wir zur Kenntnis nehmen und dann auch entsprechend uns darauf einstellen und so mit diesem Anspruch auch leben und ihn anerkennen. Wenn wir sehen, wie Jesus gelebt hat, auf der Erde, als Mensch, als Sohn Gottes, aber als Mensch. Und wenn wir anschauen, welche Haltung er hatte zu den Schriften, dann sehen wir eine gewaltige Hochachtung und eine Hingabe, ein Respekt und eine Unterordnung unter das Wort Gottes. Und da war die Schrift und er lebte sein Leben, um die Schrift zu erfüllen. Weil die Schrift muss erfüllt werden. Das hat er gesagt. Alles, was über mich geschrieben ist, muss erfüllt werden. Und dann sehen wir, er tat Entscheidungen, er wandte sich gen Jerusalem, damit die Schrift erfüllt ist. Die Schrift war sein Maßstab. Die Schrift war der oberste Leitlinie. Und die Entscheidungen waren, damit bestätigt wird, dass die Schrift wahr ist und wahr bleibt. Das war Jesus. Und Jesus hatte ohne Frage, das sehen wir aus seinen eigenen Äußerungen, ohne Frage hatte er diese Sichtweise. In den Schriften ist das Wort Gottes, ist die Stimme Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist. Wir sehen Schriftstellen, Jesus zitiert aus den Psalmen, er zitiert David. Und er sagt, David sprach im Heiligen Geist. Er zitiert Jesaja, er zitiert Mose. Jesus glaubte, dass die Schriften, wie sie damals vorlagen, durch den Heiligen Geist gegeben wurden. Wir sind seine Nachahmer. Was bedeutet das für uns? Wir glauben das Gleiche. Wir sind seine Nachahmer. Wenn er es geglaubt hat, dann glauben wir es auch. Es beginnt zuerst mal mit einer Entscheidung. Es beginnt damit, dass wir sagen, so war's, so hast du es getan und du hast uns ein Vorbild hinterlassen und jetzt folgen wir dir nach, weil wir deine Jünger sind. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Jesus nicht an die Evolution, sondern an die Schöpfung geglaubt hat. Er sagt, er zitiert Mose und sagt, von Anbeginn der Schöpfung, nicht der Evolution. Jesus hat geglaubt, dass die Ehe ein Bund ist, den Gott geschaffen hat, nicht einen Gesellschaftsvertrag. Ein Bund, den Gott geschaffen hat, und zwar zwischen einem Mann und einer Frau, nicht einem Mann und einem Mann. Ehe per Definition ist der Bund, der lebenslange, unauflösliche Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist Ehe. Alles andere darf nicht Ehe genannt werden. Gott ist der Erfinder und der Erfinder hat das Patentrecht und er darf definieren. Unser Gott erhebt den Anspruch, den Standard zu setzen und wir sind seine Kinder. Und deswegen werden wir niemals eine sündhafte Verbindung zwischen einem Mann und einem Mann Ehe nennen. Niemals. Weil wir Nachfolger Jesus sind. So siehst du, das hat ganz praktische Konsequenzen, die uns sehr bald in heftigen Widerspruch mit dem Zeitgeist bringen werden. Sehr bald. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, okay, da ist der Trend der Zeit, hier ist das ewige Wort Gottes. Wem will ich dienen? Wem will ich gehorchen? Wem will ich folgen? Wer hat das Sagen in meinem Leben? So Jesus glaubte an die Gültigkeit des Wortes Gottes, eingegeben vom Heiligen Geist. Und genauso dann, wenn wir weitergehen, wir sehen die Apostel. Sie haben es genauso gesehen, ganz genauso. Lass uns einmal zu Apostelgeschichte 4 gehen. Das ist ein wunderbares Gebet. Und man kann aus Gebeten so viel lernen über ihr Verständnis von Glauben und über ihr Verständnis, was es heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Jetzt hör mal, was sie sprachen. Das erste Wort, Herrscher. Sie sprechen Gott an und sie nennen ihn Herrscher. Dieses Wort hörst du nicht zu oft in unseren Gebeten. Gott ist der Herrscher. Er herrscht in Weisheit und in Liebe, aber mit Macht und mit Autorität. Er herrscht, er regiert. Das heißt, er ist der Allerhöchste, er hat alles in deiner Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Das wird so wichtig sein, wenn das Chaos losbricht, zu wissen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Gott, der irgendwie auf Urlaub ist und der Teufel feiert jetzt hier eine Party und keiner kann das mehr stoppen und das sind jetzt hier Eskalationen, die niemand mehr im Griff hat. Gott hat jeden Moment unter Kontrolle, jeden Moment. Interessanterweise, wenn du in Offenbarung über den Antichristen liest, dann mehrmals die Formulierung, ihm wurde gegeben. Ihm wurde gegeben. Nicht er hat sich genommen und hat da irgendwas gemacht, sondern unter der Weisheit Gottes, ganz unter der Beobachtung und der letzten souveränen Kontrolle Gottes, wurde ihm für eine ganz bestimmte Zeit, in einem ganz bestimmten Maß Autorität gegeben, nicht mehr und nicht weniger. Ihm wurde gegeben. Und das wird so wichtig sein für die Endzeit, zu wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott regiert. Er ist der Herrscher. Das ist nicht ein Chaos, was aus dem Ruder gelaufen ist und der Himmel überlegt sich, wie man das jetzt wieder eingrenzen kann und irgendwie wieder einigermaßen normalisieren kann, sondern wir brauchen diese Offenbarung. Er ist der Herrscher. Du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Nix Evolution. Das war der Glaube der Apostel. Sie waren Nachfolger des Herrn. Was Jesus geglaubt hat, haben sie auch geglaubt. Fertig. Der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast. Hier haben wir diese drei Grundpfeiler des Glaubens. Gott regiert, er ist der Herrscher, er ist König. Er ist der Schöpfer, er hat den Anfang gemacht. Und wer den Anfang gemacht hat, macht das Ende. Halleluja. Und er hat uns sein Wort gegeben. Er hat durch den Heiligen Geist uns gültige Verheißungen und Beschreibungen und Perspektiven gegeben für die Zukunft. Und die sind absolut zuverlässig. Und andere Schriftsteller, Apostelgeschichte 1. Es muss die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas und über denen, die Judas festnahmen. Es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Schriftstellen auch, die immer das Gleiche sagen. Sie haben die Sicht gehabt, der Heilige Geist hat es gegeben. Es gibt noch viele andere Schriftstellen, ich will das jetzt schon mal sagen. Gestern habe ich nur einen kleinen Teil dessen gebracht, was eigentlich in meinem Konzept war, und ich fürchte, heute wird es auch wieder so werden. Dieses Konzept biete ich euch an, das schicke ich euch, oder ihr könnt das anfragen. Ich weiß nicht, im Internet veröffentlicht, aber ihr könnt das per E-Mail dann als PDF dann bekommen von diesen Tagen hier. Und da habt ihr die ganzen Schriftstellen und viel, viel mehr, als ich dann hier bringen kann. So, das biete ich an. Unsere E-Mail-Adresse ist auf der Website Hand in Hand. Ich denke, das kennen die allermeisten. Wenn nicht, dann frag jemanden, der wird's kennen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Dieser Anspruch des Wortes Gottes, echt zu sein, wahr zu sein, authentisch, nicht von der Erde zu sein, sondern vom Himmel, wird mit Fakten untermauert. Gott kommt uns entgegen und er hilft uns, das zu glauben. Er sagt nicht einfach, ich bin Gott, das ist mein Buch und das musst du jetzt glauben und fertig, aus. Und unser Verstand schlägt Purzelbäume. Sondern Gott hilft uns. Und er kommt uns entgegen und er gibt uns Fakten, die uns helfen, zu sagen, ja, das macht Sinn, davon auszugehen, dass die heiligen Schriften wirklich Gottes Wort sind und nicht einfach irgendwelche frommen, religiösen Schriften. So will ich einige Dinge dort einmal euch vorlegen, und einige von euch kennen das schon. Aber das ist immer gut, das wieder zu hören. Es gibt ein paar interessante wissenschaftliche Tatsachen. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Geschichte gehört hast von den Hethitern. Die Bibel berichtet davon, dass es ein mächtiges Volk gegeben hat, die Hethiter. Und lange Zeit, schon im Altertum, hat man die Existenz dieser hochentwickelten Kultur vergessen. Und die Tatsache, dass es außerhalb der Bibel nirgendwo Erwähnungen gibt über die Hethiter, war das gefundene Fressen für die Bibelkritiker, zu sagen, siehst du, die Bibel ist ein Märchenbuch. Die beschreibt die Hethiter als eine hochentwickelte Kultur, aber wir wissen nichts davon. Und wenn es die gegeben hätte, dann wüssten wir. Und weil wir nicht wissen, deswegen wissen wir, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. So ist die Wissenschaft und auch die Theologie an diese Sache rangegangen. Ich lese mal einen Ausschnitt aus Wikipedia. Die Existenz der Hethiter war mit Ausnahme einiger verstreuter Bibelstellen bis zum 19. Jahrhundert unbekannt. Schon die klassische Antike hatte keine Erinnerung mehr an sie. Die Überreste ihrer Kultur wurden für ägyptisch gehalten. Dann aus einem anderen Buch zitiere ich. 1876 versetzte die Entdeckung eines ganzen Reiches, dessen Existenz von vielen Gelehrten verneint wurde, den Skeptikern der Bibel einen weiteren Schock. Obwohl sie mehr als 45 Mal in der Bibel erwähnt werden, galten die Hethiter als freie Erfindung der biblischen Autoren. Handfeste Beweise für die Existenz der Hethiter gab es nicht. Dann löste die Entdeckung von Tontafeln in der Türkei eine Ausgrabung aus, in deren Verlauf eine Kammer mit mehr als 10.000 Tontafeln, eine Festung, 5 Tempel und riesige behauene Skulpturen freigelegt wurden. Der Archäologe und Autor Randolph Price kommentiert diese Funde wie folgt. Die Entschlüsselung der Tontafeln ließ die Gelehrtenwelt aufhorchen. Die Hethiter waren wieder entdeckt. Und heute ist die Tatsache, dass eben die Geschichte so verlaufen ist und dass es eben nachträglich bestätigt wurde, was vorher nur von der Bibel bekannt war, eines der stärksten Argumente für die Glaubwürdigkeit der Bibel. So, es hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Halleluja. Ähnlich ist es mit König David. Forscher haben gesagt, das ist alles eine Erfindung, den hat es nie gegeben, das ist alles nur erdacht und das hat es nicht gegeben und so weiter. Und da gab es auch eine gewaltige Entdeckung, von der man lesen kann. Die war so sensationell, dass sie auf der Titelseite der New York Times stand. Dass man Beweise gefunden hat über David und über die beiden Reiche Juda und Israel und so weiter. Okay, ein anderes interessantes, eindrucksvolles Beispiel ist diese Geschichte mit der Anzahl der Sterne. Im Altertum wusste man ganz genau, wie viele Sterne es gibt. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es irgendwo. Ptolemäus, das war so ein Forscher, der hat 1056 Sterne gezählt und man war im Altertum überzeugt, dass es ungefähr 3000 Sterne gab. Aber da war ein Jeremias und er hat geschrieben, die Zahl der Sterne kann man nicht zählen. Und die Wissenschaft hat gesagt, Jeremia, komm, wir sind die Wissenschaft, wir haben festgestellt, das musst du streichen, das musst du ändern, das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wir haben festgestellt, es gibt 3000 Sterne und du sagst, man kann nicht zählen, wir sind heute entwickelt, wir können bis 3000 zählen, also was ist das? Was hast du da geschrieben? Jeremias hat gesagt, es ist geschrieben und es bleibt so. Und heute weiß man, also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da hat man also festgestellt oder man schätzt das, dass es 10 hoch 25 Sterne gibt. Das sagt dir jetzt nicht so viel, 10 ist nicht viel, 25 ist auch noch so viel. Aber 10 hoch 25 ist was anderes als 10 und 25. Und damit man verstehen oder sich vorstellen kann, was das bedeutet, eine Veranschaulichung dieser Zahl, die schnellsten Computer, das ist allerdings 95 gewesen, so das muss man schon wieder jetzt anders sehen, aber immerhin, die schnellsten Computer schaffen heute etwa 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Also auch schon ziemlich schnell. Um nur einmal bis zur Zahl der Sterne zu zählen, also diese 10 hoch 25, bräuchte dieser Computer 30 Millionen Jahre. Was macht er? 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Und wenn er nur zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, bis 10 hoch 25, braucht der Computer 30 Millionen Jahre. Inzwischen hat man neue Teleskope festgestellt und die Zahl ist sicherlich weit schon überboten worden. Und Jeremia hat geschrieben, die Zahl der Sterne kann nicht erfasst werden. Aber das war wissenschaftlicher Unsinn zur damaligen Zeit. Gewaltig. Dann lass uns gehen zu diesem wichtigen Punkt. In keinem anderen Buch der Religionen, wir haben ja keine Religion, aber wenn man das jetzt mal so auf dieser menschlichen Ebene sieht, gibt es das, was in der Bibel Prophetien sind. Das heißt, detaillierte Aussagen über zukünftige Ereignisse. In keinem anderen Buch gibt es das. Das gibt es nicht im Koran und das gibt es nirgendwo auf diese Art und Weise. Nicht in der Bhagavad Gita bei den Hindus oder irgendwo. Und es hat einen Grund, warum Gott Prophetien in sein Wort getan hat. Die Prophetien sind eine Herausforderung oder sind ein Angebot. Siehst du, es macht Sinn, dass du mir vertraust. Ich bin absolut vertrauenswürdig, weil viele dieser Prophetien haben sich erfüllt. Und Gott sagt, genau deswegen habe ich sie gegeben, um dir zu beweisen, ich bin Gott. Jesus sagt zum Beispiel Johannes 13, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Ich kündige euch Dinge an und wenn es dann geschieht, dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit rede. Ihr wisst, dass ich der bin, der ich beanspruche zu sein. Und auch im Alten Testament, Jesaja 44, ab Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkündigen. Mit anderen Worten, wenn da einer ist, der auch Gott sein will, so wie ich, dann soll er machen, was ich gemacht habe. Dann soll er was ankündigen, was lange in der Zukunft ist, dann soll es eintreten. Also Gott kommt da sehr kühn und sagt, keiner kann das. Das ist der Beweis, dass ich Gott bin. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Aber mir gefällt diese wie soll ich das ausdrücken? Gott genießt es, Gott zu sein. Er entschuldigt sich nicht dafür. Und er fordert heraus, wenn da irgendeiner meinen Rang mir streitig machen will, der soll erstmal nachmachen, was ich gemacht habe. Gibt es jemanden, der in Konkurrenz treten kann zu mir? Ich kenne keinen. Gott ist Gott und er ist mächtig und er ist gewaltig. Halleluja, Halleluja. Und dann gibt es noch andere Schriftstellen, die in der gleichen Weise das betonen. Auch gerade hier in Jesaja 41. Sie sollen es herbeibringen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das Frühere, was es war, verkündet es, damit wir es zu Herzen nehmen. Oder lass uns das Künftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Aber keiner kann das. Keiner kann das, nicht mal der Teufel persönlich kann das, weil er auch nur ein Geschöpf ist. Nur der, der der Erste ist und der Letzte, kann sagen, wie das Ende ausgehen wird. Er ist Gott und er regiert. Und du musst wissen, wie verdreht und wie verlogen das Denken der modernen Theologenwelt ist. Bevor sie ihre Studien beginnen und anfangen, irgendwie kluge Dinge aufzustellen, haben sie einen Grundsatz, von der all ihre Forschungen ausgehen. Und dieser Grundsatz bedeutet, einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, gibt es nicht. Deswegen gibt es keine Wunder. Deswegen gibt es auch keine Prophetie, weil Prophetie will bedeuten, Wissen aus der anderen Welt wird in diese Welt gebracht. Das wäre... Der ewige Gott bricht ein in Zeit und Raum. Und das gibt es bei den Theologen. Das ist der Grundsatz der Theologen. So, was machen sie? Dann finden sie Jesaja eine Prophetie über einen künftigen König, der sogar mit Namen genannt wird, Cyrus, um was er tun wird, den Tempel dort, den Erlass geben, dass es wieder aufgebaut wird. Und was sagen sie? Siehst du, hier steht König Cyrus, den hat es wirklich gegeben. Also wissen wir jetzt, weil es ja keine Prophetie gibt, wissen wir, wann dieser Abschnitt von Jesaja geschrieben wurde. Der kann nur nach dem Auftreten von König Cyrus geschrieben worden sein, weil es ja keine Prophetie gibt. Das ist ein totaler Zirkelschluss. Die Voraussetzung ist verkehrt. Die Voraussetzung sagt, es gibt keine Prophetie. Und jetzt beweisen sie damit, dass es keine Prophetie gibt. Das haben sie schon am Anfang gesagt. Und deswegen sagt man, diese Passage von Jesaja kommt gar nicht von Jesaja, sondern von einem anderen. Jesaja hat nämlich eine Persönlichkeitsspaltung und der ist eigentlich drei. Auf solche krummen Dinge kommt man, wenn man nicht wahrhaben will, wer Gott ist und was er gesagt hat. So Prophetien sind ein gewaltiges Mittel, mit dem Gott sich zu erkennen gibt. Und er zeigt seine Souveränität. Er zeigt, dass er der Erste und der Letzte ist. Lass mich noch etwas, ein schönes, wirklich schönes Beispiel geben von Tyrus. Habt ihr schon mal das von Tyrus gehört? Eine gewaltige, befestigte Hafenstadt der Phönizier, 30 Kilometer nördlich der heutigen Grenze Israels zum Libanon, war eine sehr bekannte, mächtige Stadt. Und die kommt auch in der Bibel vor. Und sie war sehr mächtig und sehr reich und sehr stolz. Und die Überheblichkeit und die Sünde waren groß. Und Gott hat eine Prophetie gegeben. Eine detaillierte Prophetie in Bezug auf die Zukunft dieser Stadt. Das kannst du nachlesen in Hesekiel 26 und 28. Und diese Prophetie beinhaltet, die Stadt wird zerstört werden durch König Nebukadnezar. Und zweitens, die Mauern der Stadt werden mit allem Schutt ins Meer geworfen werden. Die ganze Stadt wird abgetragen werden und wird ins Meer geworfen werden. Das war die Prophetie über die Zukunft von Tyrus. Und dann kam Nebukadnezar, das war schon ein Jahr nach der Prophezeiung, und er hat die Stadt dort belagert und hat sie zerstört. Und die Leute haben sich auf eine vorgelagerte Insel zurückgezogen im Meer. Und er hat die Stadt zerstört, aber er hat nicht getan, was die Prophetie gesagt hat. Weil Nebukadnezar war gottlos und er hat kein Interesse, Prophetien zu erfüllen. So er hat seinen Feldzug gemacht und ihm hat Prophetien nichts bedeutet. Und dann 250 Jahre später, also da war jetzt die Stadt Tyrus in Ruinen. Und wahrscheinlich schon wieder sind so ein paar Gelehrte aufgetreten. Siehst du, die Prophetie sagt, die Stadt wird abgetragen, der Schutt wird ins Meer geworfen. Was ist passiert? Nichts ist passiert. 250 Jahre später kommt Alexander der Große. Und er will dann diese zweite Tyrus, also auf der Insel, einnehmen. Aber die waren total befestigt. Und was tut er? Er lässt die Steine vom alten Tyrus abtragen, ins Meer werfen und baut einen Damm bis zu dieser Insel und nimmt die Insel ein. Und jeder Stein von Tyrus wurde ins Meer geworfen. Zum Schluss haben sie noch den Staub von den Felsen abgefegt. Und es ist genau so geendet, wie die Prophetie gesagt hat. Es wird ein öder Ort sein, wo nur noch die Fischer ihre Netze hinhängen. Und genau so ist es. Und Tyrus ist nie wieder aufgebaut worden. Das ist ein gewaltiges Beispiel, wie detailliert Gott einfach solche Aussagen macht, solche Ankündigungen macht und sich daran messen lässt. Es gibt viele, viele andere. Natürlich, ihr kennt das, die Zerstreuung und dann auch die Sammlung Israels. Und auf etwas will ich jetzt noch hinaus, und das ist die Realität des verheißenen Messias. Von Saulus heißt es, als er sich bekehrt hatte, er hat dann mit den Juden dort diskutiert, er brachte sie in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser, nämlich Jesus von Nazareth, der Christus ist. Christus ist der Titel, Christus ist das, was die Propheten angekündigt haben, der kommende Messias, der Gesalbte des Herrn wird kommen. So, der Disput war nicht Jesus, sondern Jesus der Messias, das war der Punkt. Dass Jesus gelebt hat, das musste man mit keinem Juden diskutieren. Aber ist Jesus der Messias? Ja, es ist wichtig, dass wir das so begreifen. Jesus ist nicht, Christus ist nicht der Nachname wie Heiner Müller, Jesus Christus, sondern Jesus der Gesalbte, der von den Propheten angekündigte. Darum ging es. Und das war der Punkt. Und deswegen wurde Jesus umgebracht, weil er diesen Anspruch erhoben hat, der Messias zu sein. So stand es ja dann auch da. Von Apollos heißt es, er hat durch die Schriften bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Apostelgeschichte 18, Vers 28. Durch die Schriften hat er bewiesen, dass Jesus von Nazareth der Christus ist. Indem er also die Prophetien genommen hat und hat sie gegen die Fakten, die bekannten Fakten des Lebens gehalten und hat gezeigt, dass es 1:1 genau das. Es gibt viele, 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 ich glaube mehrere hundert Prophetien in Bezug auf das erste Kommen Jesu. Auf sein Kommen in Bethlehem als Mensch. Ich glaube an die 300. Alle davon haben sich wortwörtlich erfüllt. Jede einzelne der Prophetien hat sich wortwörtlich erfüllt. Seine Abstammung aus dem Stamm Juda, sein Geburtsort Bethlehem, das dann in Micha prophezeit worden ist, was dann nachher wichtig war, als Herodes merkte, der kommende König der Juden ist geboren. Und das war natürlich für ihn eine Konkurrenz, weil das nicht aus seiner Familie, aus seinem Königshaus war. Und deswegen holte er seine Schriftgelehrten und sagte auf gut Deutsch, Jungs, tut was für euer Geld, forscht, wo wird der Messias geboren? Und sie kamen zurück und haben gesagt, in Bethlehem. Woher wussten sie das? Weil sie die Propheten studiert haben. In den Propheten stand, wo der Messias geboren wird. So dem Herodes war klar, das Gemunkel da von Bethlehem oder von dieser seltsamen Geburt, das ist der Messias. Und sie holten diese Information aus der Schrift. So der Geburtsort, seine Abstammung, geboren von einer Jungfrau, war eine Prophetie. Das wurde vorher angesagt. Und das war das Zeichen. Das war ein übernatürliches Zeichen, das Gott angekündigt hat. Und so beschreibt es dann nachher auch das Neue Testament. Ich erspare mir jetzt die Schriftstellen, das kennt ihr oder ihr könnt es dann nochmal hier nachlesen. Aber wichtig ist, das sind Dinge, die sind angekündigt und die sind so passiert. Und interessanterweise, als die sogenannte historisch-kritische Forschung anfing, die Bibel auseinanderzunehmen, die ersten Dinge, die sie attackiert haben, beziehungsweise für unglaubwürdig oder nicht zutreffend oder für Mythen zu erklären, war 1. Mose, die Schöpfung, und dann die Jungfrauengeburt. Das waren die ersten Dinge, die sie attackiert haben. Warum? Weil sie satanisch geistgeleitet sind. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren ist, haben wir alle null Chance auf den Himmel. Deswegen können wir das nicht preisgeben. Deswegen können wir nicht sagen, na ja, wie du darüber denkst, das ist dir überlassen, ich denke darüber anders. Das ist nicht verhandelbar. Wenn Jesus von Nazareth nicht von einer Jungfrau geboren wurde, dann qualifiziert er nicht als unser Stellvertreter, als sinnloses Lamm Gottes am Kreuz für uns zu sterben. Und wenn er nicht am Kreuz als sinnloses Lamm gestorben ist, dann sind wir noch in unseren Sünden. Und dann gehen wir alle in die Hölle. So, du siehst, wie geleitet die Theologen waren, aber leider vom falschen Geist. Und dieses als allererstes zusammen mit der Schöpfung attackiert haben. Viele, viele andere Dinge seines Dienstes, die Wunder, der erste Ort seines Auftretens, der Verrat für 30 Silberlinge. 30, nicht 25, nicht 23, für 30 Silberlinge. Die ungerechte Anklage, die Misshandlung, die Geißelung, die Kreuzigung. Psalm 22. Als David diesen Psalm schrieb, gab es bei den Juden diese Hinrichtungsform überhaupt nicht. Die wurde viel, viel später von den Römern erst gebracht. So als er davon gesprochen hat, meine Hände und meine Füße durchgraben, keiner hat verstanden, wovon der überhaupt redet. Dann haben sie seine Kleider geteilt, das Los geworfen wegen seines Gewandes. Ganz kluge Leute sagen dann, ja, das ist self-fulfilling prophecy. Also die haben dann die Schrift studiert, wie ist das mit dem Messias? Aha, wenn er stirbt, Achtung, jetzt müssen wir noch die Kleider aufteilen und über das Gewand das loswerfen. Ihr Lieben, Jesus wurde von römischen Henkern umgebracht, professionellen Henkern. Die hatten sicherlich keine christliche oder gottesfürchtige Ader. Die hatten kein Interesse an jüdischen Prophetien und dafür zu sorgen, dass die noch erfüllt werden. Aber so wird das heute gedreht, ja, dass man dann die Geschichte manipuliert hat, um sozusagen dann hinterher die Prophetien zu erfüllen. Ja. Oder dieses interessante Detail, wenn du das liest da im Psalm 22, ja. Nee, ist Psalm 34, sorry. Ja, du denkst, ja, wofür soll das gut sein? Es wird ihm kein Bein gebrochen werden. Aber wenn du dann die Kreuzigung siehst, spielt das eine extrem wichtige Rolle. Ja. Weil, um schneller den Tod herbeizuführen, hat man mit einem schweren Hammer oder mit Keule oder irgendwas, man hat die Beine gebrochen. Und damit hatte der am Kreuz hing nicht mehr die Kraft, sich aufzustützen. Und sobald er dann also nicht mehr auf seinen Beinen stehen konnte, zusammensackte, ist sofort der Tod eingetreten. Es war eine extrem qualvolle Art der Hinrichtung, die über viele, viele Stunden ging. Aber weil dann der Sabbat dort nahte, deswegen hat man gesagt, komm, jetzt lass uns das mal abkürzen. Und sie haben den beiden anderen, die mit Jesus gekreuzigt wurden, die Beine gebrochen. Und dann wollten sie das bei Jesus auch tun. Aber die Schrift sagt, ihm wird kein Bein gebrochen. Und dann sehen sie, Jesus war schon tot und sie haben das bei ihm nicht getan. Wiewohl sie es bei den beiden anderen getan haben. Bis in solche Details hinein und das Jahrhunderte vorher alles aufgeschlüsselt und alles angekündigt. Das ist gewaltig. Das ist absolut gewaltig, dass wir so etwas in der Schrift haben und dann ist es genau so gewesen. Ja. Dann gibt es diese interessante und merkwürdige Prophetie, die überhaupt nicht zusammenpasst. All diese Puzzleteile passen nicht zusammen. Ja? Eine Prophetie sagt, geboren in Bethlehem. Eine andere Prophetie sagt über den Messias, ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Ja, wie passt denn das jetzt? Ja? Aber direkt nach der Geburt sind sie geflohen nach Ägypten und dann heißt, ich habe meinen Sohn gerufen aus Ägypten. Ja? Dann wurde er als Verbrecher gekreuzigt, aber eine Prophetie sagt, er hat das Grab bereichen. Wie passt denn das zusammen? Das ist doch total widersprüchlich. Aber die Ereignisse sind genau so gewesen dann und hat dort die Leiche dort haben sie dann in das Grab von diesem Reichen dort hineingelegt. So, das sind alles fantastische Details, die uns zeigen, Gott ist souverän und er zeigt sich als glaubwürdig. Paulus spricht in 1. Korinther 15 von der Auferstehung. Und er sagt, 500 Menschen haben ihn nach der Auferstehung gesehen. Wenn die Auferstehung eine Erfindung der Jünger, wie das die moderne Theologie sagt, gewesen wäre, ist es sehr riskant, sowas zu schreiben, weil das könnte in die Hand eines weltlichen Journalisten kommen. Und er sagt, 500 haben wir gesehen, darf ich mal die Adressen und die E-Mails haben? Ich möchte die mal interviewen. 500 Leute, werden wir schon rausfinden, ob die alle bestochen sind oder was. Ja? Das ist ganz schön riskant, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. 500 Leute haben das gesehen. Ja? Die Bibel besteht aus 66 Büchern mit 1189 Kapitel und 31.176 Verse. Von diesen 31.176 Verse enthalten ungefähr 6.408 Verse prophetische Aussagen. Also 6.400 Verse mit prophetischen Aussagen. Davon haben sich 3.268 bereits erfüllt. Die Hälfte, ungefähr die Hälfte aller prophetischen Aussagen aus der Heiligen Schrift haben sich erfüllt. Und sie haben sich alle so erfüllt, wie sie angekündigt worden sind. Die Erfüllung ist absolut identisch mit der Verheißung. Und nun gibt es so etwas Schönes wie Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber das ist eine seriöse Wissenschaft. Das brauchen zum Beispiel Versicherungen. Du kannst dich versichern lassen, ja, für den Fall, dass ein Meteorit dir auf den Kopf fällt. Ja, dagegen kannst du dich versichern lassen. Klar. Ja. Oder dass ein Krokodil in deinem Vorgarten dich ins Bein beißt oder irgendwie sowas. Du kannst dich gegen alles versichern lassen. Die Versicherung ist ja nicht dazu da, dir zu dienen, die will ja verdienen. Das heißt, die muss jetzt erstmal wissen, wie wahrscheinlich ist das, dass der Meteorit dich trifft. Dann weiß sie, wie viel du bezahlen musst, dann für den Fall, dass es eintrifft, sie nicht in Minus macht. Ja? Und deswegen kann man mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes Ereignis eintrifft. Sag mir nicht, wie das geht, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung ist eine seriöse Wissenschaft. Das ist kein Hokuspokus oder sowas. Und da gibt es einen interessanten Mann, von dem ich schon manches gehört habe und vor allen Dingen auch gelesen habe. Der war Informatiker und der heißt Professor Dr. Werner Gitt. Der war viele Jahre der Leiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Die ist in Braunschweig, da ist das Urmeter. Jeden Zollstuhl, den du im Baumarkt kaufst, muss sich orientieren an dem Urmeter in Braunschweig. Und da ist die Atomuhr. Und wenn du eine funkgesteuerte Uhr hast, deine Zeit kommt aus Braunschweig. So, das ist ein wichtiger Ort. Ja? Weil wenn die Uhren nicht richtig gehen oder wenn die Zollstöcke falsch sind, das kann verheerende wirtschaftliche Folgen haben. Ja? Also, für einen so wichtigen Ort setzt man nicht irgend so einen Hansel da ein. Das muss ein seriöser Mann sein, der einen guten Ruf hat und der weiß, was er da verwaltet. Der muss ja nicht nur das Urmeter verwalten, er hat noch ein paar andere Dinge zu tun. Ja? So, und das war Professor Werner Gitt. Und dieser Mann war und ist immer noch gläubig, aber jetzt ist er im Ruhestand, seit kurzem ist er nicht mehr Leiter dieser ehrwürdigen Anstalt dort, aber er ist Informatiker und er weiß, wovon er spricht und er hat ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass 3200 und noch was Prophetien sich zufällig erfüllen. Kann man ausrechnen. Die Zahlen verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das ist so ähnlich wie jetzt wohin da mit den vielen Nullen und so weiter. Aber um diese Zahl zu verstehen, wie unwahrscheinlich das ist, dass diese 3268 Prophetien sich erfüllen, gibt er uns ein Bild. Ja, ich glaube auch das mit dem Computer, das war auch ein Bild von ihm. Ja, er hat immer interessante Fähigkeit, Dinge, wo der ganz schwindelig wird, irgendwie in ein Bild zu packen, wo du es dann denkst, jetzt verstehe ich doch noch irgendwie ein bisschen. Ja, das ist klasse. So, da gibt er also ein Beispiel vom Sirius. Kennt jemand das Sirius-Beispiel? Es ist köstlich. Also ich finde es wunderbar. Und das werde ich euch jetzt mal hier weitergeben. Der Sirius ist ein Stern und der ist 82,3 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. Und jetzt sagt er, also jetzt spannen wir eine Schnur von der Erde bis zum Sirius. Und weil das alles gedacht ist, hängt die auch nicht durch, sondern die ist ganz gerade. Ja? Und auf dieser Schnur sind Ameisen. Und er hat auch, das kommt hier nicht, aber an anderer Stelle habe ich das gelesen, hat dann auch gesagt, wie viele Ameisen das sind. Ich glaube, das waren 64 Cheops-Pyramiden voll Ameisen. Ja, Cheops-Pyramide in Ägypten, diese große Ding. Und davon 64 Stück voller Ameisen. Also so viel sind auf der Schnur da jetzt unterwegs. Und jetzt wird eine Ameise markiert von diesen vielen Ameisen, das nennt die Zahl nicht, aber es müssen ja sehr viele sein. Und eine wird markiert. So, dann sagt er, wir steigen jetzt in ein Flugzeug und fliegen mit 1000 Kilometer pro Stunde an der Schnur entlang. Die Flugzeit würde etwa 9,4 Millionen Jahre betragen. So lange brauchen wir, bis wir zum Sirius kommen mit 1000 Stundenkilometer. Und wir wissen, während der Flugzeit, irgendwo ist die eine Ameise, die markiert ist. Und damit die Sache noch ein bisschen spannend ist, werden uns jetzt die Augen verbunden, damit keiner mogelt. Ja. Und dann sagt einer, stopp. Und dann hält der Pilot an. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, neben der rot markierten Ameise anzuhalten? Ja. Also der muss viel Zeit gehabt haben, der Mann, sich solche köstlichen Dinge auszudenken. Und er rechnet nun aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du nun bei der rot getupften Ameise anhältst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug direkt neben der roten Ameise zum Stillstand gekommen wäre, beträgt etwa 1 zu 1020. Dabei stellt die hochgestellte 20 für die, steht die hochgestellte 20, also 10 hoch 20 muss das heißen, für die Anzahl der Nullen. In diesem Falle eine 10 mit 20 Nullen. Das heißt, die Chance, dass das oben beschriebene Beispiel mit den Ameisen zufällig eintrifft, besteht 1 zu, und jetzt kommt die 1 mit den 20 Nullen. Das ist schon recht unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die 3268 prophetischen Bibelverse zufällig erfüllt haben, ist ungleich geringer. Also, das kannst du noch hinkriegen mit den Ameisen, aber nicht diese Sache, dass diese Prophetien sich zufällig erfüllen. Diese Zahl würde man mathematisch so schreiben, 1,7 mal 10.984. Das ist eine 17 mit 983 Nullen. Das sagt mir jetzt nichts und dir wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist jedenfalls noch viel größer als diese Geschichte mit den Ameisen. Und ich glaube, keiner würde sagen, komm, das machen wir, vielleicht habe ich Glück. Ja? Wir würden sagen, okay, wir brauchen nicht einzusteigen. Eher haben wir dreimal hintereinander sechs richtige im Lotto oder so etwas. Ja? Also warum das alles? Es gibt keinen Grund, überhaupt keinen Grund, an der Zuverlässigkeit des Wortes Gottes zu zweifeln. Gott hat uns ein absolut präzises Instrument gegeben, um zu wissen, dass er Gott ist und zu wissen, wo wir stehen und zu wissen, was kommen wird und was als nächstes sein wird. Wir können absolut sicher sein. Wenn diese 300 Prophetien über das erste Kommen Jesu sich wortwörtlich erfüllt haben, dann werden die anderen, ich glaube, es sind auch irgendwie mehrere hundert Prophetien über das zweite Kommen Jesu, wortwörtlich erfüllen. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Und wir tun gut, uns Zeit zu nehmen, die Bibel zu nehmen, tief durchzuatmen, darüber nachzudenken, das auf uns sacken zu lassen, sagen, Gott, du bist Gott. Das ist kein normales Stück Papier, was ich da in der Hand habe. Natürlich, wenn du es chemisch untersuchst, ist es normales Papier, aber ich rede von dem Inhalt. Der Inhalt ist vom Himmel. Der Himmel ist ewiger Natur. Es ist Gott, der sich offenbart hat, der uns seine Gedanken mitgeteilt hat in einer verständlichen Form oder zumindest die Gedanken, die wir brauchen, um hier in richtiger Weise für ihn leben zu können. Er hat nicht alle seine Gedanken mitgeteilt. Das würde in kein Buch gehen. Alleine das, was Jesus getan hat, würde man gar nicht in Bücher fassen können, sagt Johannes. So, Gott hat uns nur die Dinge gegeben, die wir brauchen, um zu wissen, er ist Gott und er ist treu und er ist zuverlässig. Und was er zusagt, hält er gewiss. Jesus wird wiederkommen, wie wir vorhin gehört haben. Alle Augen werden ihn sehen und die einen werden wehklagen und die anderen werden jubeln. Er wird wiederkommen. König Jesus kommt auf diese Erde, richtet sein Hauptquartier ein in Jerusalem und wird regieren auf dieser Erde. Und es wird eine neue Ära sein. Und die Zeit der Menschen ohne Gott wird zu Ende sein. Und dann wird Gott zeigen, was Menschen tun können unter seiner Herrschaft. Er wird regieren, ganz buchstäblich. Und wir mit ihm. Das ist, was das Wort sagt. Und wir brauchen eine Perspektive über unseren Tod hinaus oder über die Entrückung hinaus. Und das Wort Gottes redet von unserem Dienst in dem zukünftigen Zeitalter. Und wenn das dir real wird, dass hier mit dem Tod nicht alles aus ist und dass mit der Wiederkunft Jesu nicht alles aus ist, wenn dir das real wird aufgrund der Schrift, aufgrund eines Herzens, das durch den Heiligen Geist anfängt zu glauben, dann ändert sich deine Perspektive vom Leben. Du wirst eine völlig andere Sichtweise haben und völlig anders leben, wenn du verstehst, hey, jetzt habe ich nicht noch hier 30 Jahre auf der Erde und dann ist sowieso alles vorbei, sondern Jesus kommt und die Gläubigen werden mit ihm auf der Erde regieren für 1000 Jahre hier auf der Erde. Unter völlig anderen Bedingungen, mit diesem Geistleib, mit diesem verherrlichten Leib, den Jesus bekam zu Ostermorgen. Dieselbe Art von Körper werden wir bekommen. Das wird Spaß machen, durch Wände zu gehen. Stell dir das vor, du gehst durch eine Wand. Hey, es funktioniert, komm mit. Du gehst durch Wände. So, wir leben im Natürlichen und im Übernatürlichen zusammen. Wenn Jesus wiederkommt, es ist die Kombination zwischen Himmel und Erde, zwischen natürlich und übernatürlich. Das wird kommen. Das ist real und wir müssen erlauben, dass das Wort Gottes unser Denken formt. Und das ist für einen modernen, ein bisschen studierten Intellektuellen eine Riesenzumutung. Du wirst einen neuen Leib bekommen, du gehst durch Wände. Oh, weia, wenn ich das meinem Arbeitskollegen erzähle. Die liefern mich gleich ein. Aber durch das Wort Gottes brauchen wir eine echte Perspektive, eine Hoffnung, die weitergeht als hier nur die nächsten paar Jahre. Wir erneuern unser Denken, wir erlauben, dass das Wort auf unser Herz geschrieben wird. Wir halten die Bibel, sagen, Gott, es ist dein heiliges Wort. Das sind nicht irgendwelche ausgeflippten Ideen von irgendwelchen seltsamen Typen, sondern es ist dein Wille, es ist deine Offenbarung, es ist das, was du mir zu sagen hast. Das ist die Wahrheit. Und alles in mir, was dagegen aufbegehrt, alles in mir, was sagt, Das glaubst du doch selber nicht, das ist doch Spinne. Nimmst du gefangen unter den Gehorsam Christi und du bringst dein Denken in Unterordnung unter das Denken Gottes. In jedem Aspekt, ob das Schöpfung ist oder ob das Homosexualität ist oder Ehe ist oder ob das der Tod ist oder die Ewigkeit und all diese Dinge. Gott hat uns sein Wort gegeben, um seine Sicht vom Leben, die wahre Sicht ist, zu bekommen und darin eine neue Perspektive zu haben. Und es ist möglich, dass der Heilige Geist uns in diese Dinge hineinnimmt, dass das eine Realität wird. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns in alle Wahrheit zu führen, hinein in die Wahrheit, nicht davor. Und wir stehen da, naja, ob das alles so wahr ist. Nein, hinein, ja, das ist mein Leben, das ist meine Zukunft, das ist, was auf mich wartet. Und du kannst sehen, dass den ersten Christen diese Dinge real waren. Deswegen hatten sie keine Angst vor dem Tod. Deswegen hat Paulus gesagt, ja Tod, das ist ja Beförderung, dann bin ich ja gleich beim Herrn. Die Überwindung der Angst vor dem Tod kommt durch die Offenbarung der Ewigkeit, durch die Offenbarung, wer wir wirklich sind, wer Gott ist und was es bedeutet, mit ihm ewig zu leben. Und der Tod liegt schon hinter uns. Wir sind, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir von Neuem geboren sind, wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Tod liegt schon hinter uns. Wir werden ihn nicht treffen. In dem Moment, wenn du stirbst, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, in dem Moment, wo du deinen letzten Schnaufer machst, du bist im nächsten Bruchteil beim Herrn. Du wirst den Tod nie treffen. Deine Verabredung mit dem Sensenmann ist gecancelt. Du wirst den Tod nicht sehen. Das ist, was Jesus sagt. Du kannst ihm nicht noch die Hand schütteln. Du hast auch kein Verlangen danach. Und das, ganz offensichtlich, sehen wir aus der Schrift, war eine lebendige Realität in den Herzen der Gläubigen. Und deswegen konnten sie so verrückte Dinge tun. Deswegen konnten sie wirklich buchstäblich ihr Leben geben und lebten in dieser Realität. Gott ist Gott und wir gehören ihm und nichts kann uns passieren. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch, wie sagt es, nichts, weder Tod noch Leben, nichts kann uns trennen. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ich bin überzeugt, nicht ich habe mal eine Predigt darüber gehört, sondern da wohnt eine Überzeugung in mir. Das ist, was Gott schenken möchte. Und es beginnt damit, dass wir eine Wertschätzung haben für das Wort Gottes, dass wir eine Ehrfurcht haben und dass wir sagen, das ist die Wahrheit. Was Gott hier sagt, das ist so. Und ich verneige mich und sage, du bist Gott und es wird genauso sein. Und zu zweifeln ist keine Tugend. Theologen machen Zweifel zu einer Tugend und sagen, das gehört zum Menschsein dazu. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Zweifel kommt aus Unabhängigkeit. Die Wurzel von Zweifel ist Unabhängigkeit. Aber Unabhängigkeit ist Sünde. Und wir haben uns Gott gegeben und er ist unser Herr. Und wir leben für ihn. Und was er sagt, passiert, passiert. Und was er sagt, was auf uns zukommt, wird auf uns zukommen. So lass uns das uns angewöhnen. Wir nehmen die Bibel und sagen, Gott, dein heiliges Wort, gib mir Ehrfurcht, gib mir Respekt, gib mir Verständnis, dass das nicht irgendwelche menschlichen Gedanken sind und ich dürfte nach Belieben meine Gedanken darüber stellen, sondern gib mir ein Verständnis. Das sind deine ewig gültigen Worte. Und es ist genauso, wie es hier beschrieben steht. Und es wird genauso kommen, wie es angekündigt ist. Der König kommt zurück auf diesen Planeten. Und wir werden es sehen und wir werden teilhaben. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort, für diesen Schatz, für das, was du uns anbietest, um in uns durch den Heiligen Geist Gewissheit zu wirken über die Perspektive der Ewigkeit, über die Inthronisation deines Sohnes, den niemand aufhalten kann. Er wird kommen. Er kommt. Er kommt. Und wir werden es sehen und wir werden dabei sein. Und wir werden feiern und jubeln, werden sein wie die Träumenden. Und wir danken dir, Vater. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir fest werden, damit wir Kraft haben zum Ausharren, zum Standhalten, zum Durchhalten durch dein Wort. Ermunterung und Ausharren durch die Schriften. Wir preisen dich für diese gewaltige Perspektive und wir wollen unseren Teil tun, dass du in uns diese Klarheit und diese Gewissheit und diese Festigkeit hervorbringen kannst. Und wir preisen dich dafür. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.